Schulbetrieb in Pandemiezeiten.
Schwierigkeiten, Risiken und Chancen der Modelle Präsenzunterricht, Wechselunterricht und Lernen von zu Hause am Beispiel des Gymnasiums Vendalinum in St. Wendel.
Podcast Folge 3. Interview mit der Landtagsabgeordneten und Vizepräsidentin des Saarländischen Landtags, Barbara Spanjol von den Linken.
In diesem Gespräch erfahren wir, was Frau Spanjol von der Partei Die Linke aus ihrer politischen Sicht an Schwierigkeiten, Risiken und Chancen des Unterrichts zu Zeiten von Corona sieht.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu dem Interview. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen, der Vizepräsidentin Frau Spanjol, sein dürfen. Wir, das sind einmal Aaron Schultheiß
und Lisa Peuras.
Und wir sind beide aus der Klasse 9a des Gymnasiums Vendalinum und freuen uns sehr auf das Interview. Hallo.
Ja, hallo auch von mir. Herzlich willkommen hier bei uns im Landtag. Ich bin ja sozusagen als Vertretung vom Landtagspräsidenten, als Vizepräsidentin fast ja die Hausherrin. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir das heute hier auch in meinen Räumlichkeiten machen. Ja, und ich freue mich auch auf die Fragen.
Zu Beginn beschreiben Sie kurz die Tätigkeiten in Ihrem Berufsalltag als Politikerin.
Ja, der ist sehr vielfältig. Also wie Sie jetzt das verfolgt haben, ich komme dann irgendwann am Tag in mein Büro. Wir haben eng getaktet Sitzungen, die ganze Zeit natürlich nicht in Präsenz, sondern oft im Online-Format als Videokonferenz oder im hybriden Format gemischt. Jetzt kommt immer mehr der Präsenzbetrieb, darüber bin ich auch froh, aber das ist auch schon anstrengend. Also wir treffen uns hier im Landtag zu den Fachausschusssitzungen, wir haben Diskussionsrunden wie jetzt mit Ihnen, es gibt Pressekonferenzen, es gibt Fraktionssitzungen, also mit unserer eigenen Fraktion, wo wir dann Themen vorbereiten und die auch durchdiskutieren und natürlich, wie der Tag morgen zeigen wird, Landtagssitzungen. Da kommt dann quasi der ganze Landtag als Plenum zusammen, alle Fraktionen, zur Beratung von ganz vielen Initiativen, die die Fraktionen vorher eingebracht haben. Und bedauerlicherweise sind wir ja seit über einem Jahr, seit März, nicht mehr hier in unserem eigenen Hause, sondern ausgelagert in die Saarlandhalle, in die Kongresshalle. Das ist auch eine ziemliche Belastung und ja, eben nicht der gewohnte Betrieb, den wir hier haben. Ansonsten gehört zur Arbeit natürlich auch ganz viel vor Ort dazu, also Sprechstunden mit Bürgerinnen und Bürgern oder wie, was ich heute Morgen gemacht habe. Wir haben gerade unseren Direktkandidaten für den Wahlkreis Homburg für die Bundestagswahl gewählt. Und das muss man natürlich auch mit Bildern und Pressemitteilungen bekannt machen. Und da ich auch Kreisvorsitzende bin der Linken im Saar-Pfalz-Kreis, habe ich auch das zu tun. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Ich bin auch im Stadtrat in Homburg und wir sind dort sehr aktiv und sehr präsent, auch mit vielen Initiativen, kürzlich zum Lückenschluss Radwegenetz oder eine Resolution zur Sicherung der Zukunft der Automobilindustrie in Homburg, die von uns Linken kam. Also ganz breit ist der Bogen der Themen gespannt, von der Kommune bis in den Landtag. Und so ist natürlich auch entsprechend die Arbeit zu werten. Das ist schon ziemlich anstrengend, aber macht natürlich auch viel Spaß.
Jetzt haben wir so ein bisschen was über Sie erfahren,
ja,
bis in Ihrem Alltag kennengelernt. Dann gehen wir jetzt ein bisschen auf das Thema Schule in Pandemiezeiten.
Gerne.
Welche Schwierigkeiten sehen Sie denn während der Pandemie im Kontext der Schulen?
Also die Schwierigkeit war von Anfang an auf der einen Seite den bestmöglichen Gesundheitsschutz an der Schule für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerinnen und Lehrer, für das Unterstützungspersonal zu gewährleisten und gleichzeitig den bestmöglichen Unterricht zu gewährleisten, das alles unter einen Hut zu bringen. Also das fand ich am allerschwierigsten. Wir wissen ja heute, wie es um die Bildungschancen bestellt ist, wie viele sozusagen da auch durchs Netz gefallen sind und da muss man ganz arg gegensteuern. Aber das ist bis jetzt, finde ich, immer noch die Hauptschwierigkeit.
Und welche Risiken sehen Sie während der Pandemie im Kontext der Schulen?
Also spontan ist mir da eingefallen, das Risiko der Schülerinnen und Schüler, die zu Hause ja weniger Unterstützung haben. Da gibt es ja ganz viele im Vergleich zu Familien, wo die Eltern eben auch über den Beruf zum Beispiel unterstützen können, die Infrastruktur da ist, ausreichend WLAN, Rückzugsmöglichkeiten. Aber es gibt ganz, ganz viele, die haben das nicht. Und für die ist es eigentlich am allerschwierigsten, dass die in diesen Zeiten von Homeschooling und Wechselunterricht, ja, ich mag das Wort abgehängt eigentlich nicht, wer will das schon sein, aber die sind sehr stark benachteiligt und auch wirklich in einer schwierigen Situation. Und das sind die Risiken, die die Pandemie wirklich in diesem Zusammenhang aufgezeigt hat. Und wie gesagt, Kinder aus einkommensschwachen Haushalten haben einfach nicht dieselben Möglichkeiten wie eben andere, die da mehr Unterstützung haben. Und für sie bedeutet Unterricht von zu Hause auch letztlich Unterrichtsausfall. Und da muss man dringend was dagegen tun. Da kommen wir ja gleich noch dazu.
Okay. Jetzt haben wir einmal die Schwierigkeiten und Risiken gesehen. Was gibt es denn vielleicht auch für Chancen nach der Pandemie, jetzt auch durch Corona, vielleicht nach der Pandemie, aber auch jetzt gerade jetzt aktuell?
Also es ist ja eigentlich schon bedauerlich, das haben wir auch zigfach diskutiert, dass erst eine Pandemie kommen muss, um die Mängel im System Schule aufzudecken, die wir schon seit Jahren wissen, wofür wir Linke seit Jahren auch schon streiten, dass das besser wird, auch viele andere. Aber wie gesagt, all das sehe ich heute als Chance, dass nämlich diese Mängel im System Schule, im Bildungssystem eben auch entsprechend, weil sie ja jetzt so zutage getreten sind, auch bekämpft werden können. Und wir haben jetzt ganz deutlich gesehen, wie wichtig kleinere Klassen sind. Mehr Lehrkräfte, mehr Unterstützungspersonal. Wir haben gemerkt, dass Investitionen in die Schulen nicht nur Ankündigungen sein dürfen, sondern das müssen konkrete Maßnahmen werden. Warum dauert es noch so lange, bis Luftfiltergeräte in alle Klassenräume einziehen? Das ist eine Hängepartie zwischen dem Ministerium, zwischen den Schulträgern und letztlich vielleicht auch vor Ort mit den Verantwortlichen. Und das sind eigentlich Sachen, die sehr, sehr schnell ausgeräumt werden müssten. Und wir wissen eben auch, dass jedes dritte Kind betroffen ist davon, von dieser Corona-Krise, dass es eben psychische Probleme hat, dass sich die Schülerinnen und Schüler eben nicht gut aufgehoben fühlen an unseren Schulen. Und das ist eigentlich die dramatischste Folge von alledem, ne? Die jetzt als Chance, um es positiv zu besetzen, begriffen werden muss, dass jeder verstehen muss, was hier zu tun ist, was hier aufgeholt werden muss und welche Investitionen kommen müssen.
Eine weitere Frage von uns wäre, wo hat die Regierung Ihrer Meinung nach etwas falsch gemacht in Bezug auf Corona?
Meinen Sie jetzt die Land und Bund? Machen wir beides.
Natürlich, also es gibt ja auch gewisse Vorschriften vom Bund, wie zum Beispiel diese Bundesnotbremse, dass da Schulen bei bestimmten Inzidenzen reingehen, aber es gab ja auch viele Corona-Schutzmaßnahmen dann von der Landesregierung und sicherlich haben sie ja zu beiden Meinungen.
Ja, genau. Also vom Land, wir haben das Bildungsministerium mit der Ministerin immer weitestgehend unterstützt, weil sie sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass möglichst schnell immer und hauptsächlich Präsenzunterricht möglich sein muss. Aber wir bemängeln auch, dass alles, was dazugehört, nicht so einfach umgesetzt wurde. Es sind Lehrkräfte eingestellt worden zur Unterstützung, aber alle nur befristet. Und das ist das Hauptproblem. Es müssen diese Lehrerinnen und Lehrer und auch das Unterstützungspersonal, die gehören fest zum Team der Schule und da hat Befristung nichts zu suchen. Die brauchen wir einfach für immer an der Schule, damit das funktioniert, damit individuelle Förderung umgesetzt werden kann, die wir so dringend für die Schülerinnen und Schüler brauchen. Also das war ein Hauptknackpunkt. Und dann die Geschichte, dass eben der Gesundheitsschutz vor Ort, die Klassenräume eben nicht ertüchtigt sind. Jetzt steht der Herbst wieder nach den Sommerferien vor der Tür. Wir wissen, was da wieder auf uns zukommt. Es wäre alles so einfach. Also wie gesagt, Stichwort Luftfilteranlagen, das ist das Mindeste, um den Schutz zu gewährleisten. Und was wir richtig sehen, es sind viele kleine Schritte, es sind ganz gut gelaufen im Nachhinein. Man muss ja auch lernen, mit der Pandemie umzugehen. Und wir haben uns auch immer gefragt, was würden wir an der Stelle tun? Man darf ja nicht auch alles nur zu Tode kritisieren. Das bringt auch nichts. Aber es gibt schon ganz klare Eckpunkte, die kommen müssen. Das ist das Personal, fest angestellt, fest im System. Das sind die äußeren räumlichen Gegebenheiten mit Luftfilteranlagen. Und das ist wirklich ein Aufholprogramm, das den Namen auch verdient. Da kommen wir ja auch gleich noch dazu. Also da sind die 2 Milliarden, wenn wir jetzt gerade auf den Bund blicken, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das klingt nach ganz viel und ist ganz, ganz wenig, wenn man das verteilt auf alle Schulen im Bundesgebiet. Also das wissen wir, das wird nicht funktionieren. Da muss viel mehr kommen.
Jetzt saßen ja die Schüler teilweise komplett, teilweise wechselweise zu Hause und hatten von zu Hause Unterricht. Ja. Sie sagten es eben schon, bei manchen klappte das besser, bei manchen weniger gut. Wie kann denn der Schulbetrieb mit Blick auf das Homeschooling nachhaltig, also auch nach Corona, verbessert werden?
Damit Genau, damit Homeschooling für alle funktioniert, brauchen auch alle dieselben Teilhabemöglichkeiten. Also das ist eigentlich das A und O. Und da sind wir wirklich noch weit davon entfernt. Also man hat die Erfolge in der Digitalisierung viel zu früh beschworen. Wir haben jetzt ja gemerkt, dass das alles wirklich nicht passt, dass die Schulen ja zum Teil bei Null anfangen. Da fehlt die Infrastruktur, da fehlen, Sie nicken als betroffener Lehrer, da stelle ich mir auch ganz schrecklich vor. Also da fehlt es an allem vor Ort nach wie vor. Das Wissen, das hat uns die Landesschülervertretung im vorigen Frühjahr schon ganz klar gesagt. Da fehlt also ausreichend WLAN, da fehlt die Ausstattung, da fehlt auch die Kompetenz und die Zuständigkeit. Welche Lehrerinnen und Lehrer das machen sollen, die müssen ja auch freigestellt werden. Das muss da vom Land klare Vorgaben geben und das fehlt uns nach wie vor. Also und dann reicht es auch aus unserer Sicht nicht aus, dass es eben nur Tablets jetzt gibt und einen Computer, sondern es fehlt auch im ländlichen Raum. Wir kommen ja im Saarland alle aus irgendeiner Ecke, wie ich zum Beispiel aus dem Saar-Pfalz-Kreis. Da ist Homburg okay, die Kreisstadt. Aber wenn Sie dann ins Mandelbachtal oder Gersheim fahren, spüren Sie, oder Blieskastel, da sind noch viele weiße Flecken ohne funktionierendes WLAN. Und das wirkt sich auch auf die Lernenden zu Hause aus. Also schnelles Internet, ausreichendes Datenvolumen, nochmal Rückzugsräume und viel mehr persönliche Unterstützung. Ohne das alles wird es nicht gehen. Dann wird Homeschooling auch weiter so laufen wie bisher. Einen ganz konkreten Vorschlag hätten wir, das haben wir erlebt in Stadtteilen, die von Armut und vielen Familien in schwierigen Verhältnissen gekennzeichnet sind, dass es eben eine Zusammenarbeit mit Gemeinwesenprojekten zum Beispiel geben kann. Da gibt es in Mahlstatt das Kinderhaus zum Beispiel, die haben das ganz hervorragend zum Teil gelöst. Das ist eine Möglichkeit, mit dieser Zusammenarbeit gerade Kinder aus ärmeren Familien da stärker zu unterstützen. Und es ist auch noch ein Punkt, die Schulen und die Lehrkräfte und nutzen ja doch sehr unterschiedliche Arten des Homeschooling. Das ist ja nach wie vor so. Auch wenn jetzt die Online-Schule Saar soweit akzeptiert ist und sozusagen seit Weihnachten relativ läuft, ist das eben noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also es gibt eine ganze Bandbreite der technischen Möglichkeiten. Und es geht auch nicht nur darum, ein Arbeitspapier, was verschickt wird, als PDF zu bearbeiten oder mal zurückzuschicken. Es geht halt eben um viel mehr, um eine echte Struktur, um Lernvideos, um digitale Möglichkeiten zu lernen. Und das muss auch in den Lehrplänen Niederschlag finden, sonst wird es nicht für alle funktionieren.
Okay. Was finden Sie besser, Präsenzwechsel oder reiner Online-Unterricht?
Also ich glaube, es gibt nichts, was gegen den Präsenzunterricht ankommt. Wir haben ja jetzt gelernt, durch die vielen Ausfälle, wenn es nicht stattfinden kann, der Unterricht in der Schule, was das eben bedeutet. Also das ist das A und O, dass der Unterricht vor Ort mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit dem Unterstützungspersonal, mit allen stattfinden muss. Also Online- und Wechselunterricht kann immer nur die Ausnahme sein. Also damit werden eben die Schülerinnen und Schüler nicht gleichermaßen erreicht. Das ist einfach das Problem. Und wenn der Mix dann notwendig wird, wie jetzt in der Krise, dann müssen die Voraussetzungen dafür einfach besser werden. Dann darf es auch keinen, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, keinen politischen Streit in der Koalition im Lande geben, was der beste Weg ist. Die müssten sich halt mal viel mehr einig sein, in welche Richtung wir gehen. Und für uns ist der Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen. Wohlgemerkt, vielleicht fragen Sie das nachher noch, mit digitalen Elementen, das ist dem neuen Zeitgeist der Entwicklung heute, der neuen Jugendkultur auch geschuldet, das muss kommen, aber man muss sich vor Ort in der Schule treffen können, also sonst ist individuelle Förderung und echte Betreuung nicht möglich.
Sie haben es eben schon angesprochen, das Lernen in kleineren Lerngruppen. Bei uns, aus unserer Erfahrung wurde deutlich, dass in kleineren Lerngruppen gerade schwächere, aber auch zurückhaltendere SchülerInnen deutlich besser gefördert werden können. Aus unserer Sicht ist es daher ja nur folgerichtig, die Größe der Lerngruppen merkbar zu verringern. Wie stehen Sie denn dazu der Forderung, dass man deutlich kleinere Klassen bilden sollte, auch mit der Hinsicht darauf, dass es natürlich einen extremen Lehrermangel gibt und natürlich auch die materiellen Voraussetzungen an Schulen noch gar nicht dafür gegeben
ist? Also das ist eine Forderung, wenn man uns kennt und auch ein bisschen bildungspolitisch beobachtet hat, seit ich im Landtag bin, fordere ich das ein. Das ist seit 2004. Und es ist so bedauerlich, dass sich da erst dann etwas tut, wenn so etwas wie diese Pandemie uns jetzt überrollt und zu uns gekommen ist. Das ist wirklich schade. Man hat vorher über die genauen Zahlen gestritten, wie groß soll die Klasse sein. Da will ich mich gar nicht festbeißen. Es geht darum, dass der Schnitt der Klassengrößen, also die Klassen sind viel zu groß, das weiß jeder, der unterrichtet. Das ist so. Und da muss man etwas tun. Das ist bisher immer an den Finanzen, an den knappen Finanzen, Ressourcen im Landeshaushalt gescheitert. Das ist auch nachvollziehbar. Wir haben eine schwierige Situation, aber wir müssen auch Prioritäten setzen. Und für mich ist die absolute Priorität eben, dass die Schulen in ihrem Betrieb immer aufrechterhalten werden müssen, dass der Unterricht läuft in kleinen Lerngruppen, dass individuelle Förderung stärker kommen kann. Und dazu gehört mehr Personal, und zwar nicht befristet, sondern langfristig auf festen Stellen. Und das muss einfach kommen. Ich meine, wenn wir auch sehen, wie das Geld ja verteilt ist, ich sage das jetzt etwas, ich spitze mal etwas zu, wenn Sie auf die Bundesebene schauen, wie die Rüstungsausgaben sich gestalten, wenn Sie das dann sehen, was dann nur ausgegeben wird für Schulen und für Infrastruktur für Schulen, dann ist das ja wirklich zum Heulen. Also insofern sind einfach die Mittel immer wieder falsch verteilt. Und wie gesagt, die Stellen müssen im System bleiben. Millionenvermögen müssten mal besteuert werden. Das ist auch so für uns ein Credo, dem natürlich nicht alle folgen. Aber wenn man das Ungleichgewicht sieht, ist man da ganz schnell auch aus irgendeiner politischen Ecke heraus und sieht, was getan werden muss. Also wie gesagt, an kleineren Lerngruppen kommen wir einfach nicht mehr vorbei. Da müssen die Weichen richtig gestellt werden.
Sie sagten jetzt gerade diese ungleiche Verteilung der Gelder, die zur Verfügung stehen. Gibt es denn konkrete Vorschläge, wie man das ändern kann, wie man mehr Personal auch durch Finanzen finanzieren kann, wie man Anreize schaffen kann für mehr Personal, um Studenten in diese Richtung zu bewegen?
Ja, wir haben ja ganz aktuell jetzt die Geschichte, Informatik soll jetzt kommen ab der Klassenstufe 7. Ja. Hochspannend, ist sehr zu unterstützen, aber gleichzeitig stellen wir fest, was auch seit Jahren sozusagen verloren gegangen ist, dass einfach die Lehrer dafür fehlen. Also was wir von der Uni wissen, zum Studiengang, zu den Studiengängen, die rund um die Informatik angeboten werden, sind jetzt noch Studienplätze frei. Also ich finde, das muss sich dringend ändern. Hier muss geworben werden dafür, dass diese Initiativen umgesetzt werden können, dass es ausreichend Lehrerinnen und Lehrer gibt in der Zukunft. Und wir müssen auch die sogenannten MINT-Fächer, Mathe, Physik, alles was die Naturwissenschaften, was damit zusammenhängt, das muss stärker beworben werden, dass sich eben junge Studierende für diese Lehramtsstudiengänge auch interessieren und entscheiden. Und dass man überhaupt sagt, ich möchte ein Lehramtsstudium machen. Da ist in der Vergangenheit viel dran rumgeschraubt worden und begrenzt worden. Und es gibt auch ein Gefälle, was die Besoldung anbelangt. Junge Lehrerinnen und Lehrer, wenn die in andere Bundesländer hineinschauen und dorthin gehen, die bleiben dort, die kriegen dort einfach mehr Geld für das, was sie leisten. Und das ist auch im Saarland ein großes Problem. Also man muss der Abwanderung da entgegenwirken und muss wirklich Anreize schaffen, wie Sie sagen, dass die Schule hier spannend ist und dass wir die Menschen hier brauchen, die jungen Leute, die studieren, die sich für das Lehramt entscheiden. Und da muss man mehr tun als bisher. Das ist völlig klar.
Sie sagten jetzt, dass man Anreize schaffen muss und wie man die schaffen muss. Jetzt ist es ja nur so, dass diese Lehrer nicht umsonst irgendwo an Schulen arbeiten, wenn wir dann noch mehr Lehrer für kleinere Lerngruppen haben. Wie kann man das denn konkret finanzieren in Zukunft mit Blick auf den Haushalt, dass man mehr Lehrer an Schulen einstellen kann?
Also man muss wegkommen davon, die ganze Zeit war es ja so von aus Sicht des Landeshaushaltsgebers, ich bin auch im Haushalts- und Finanzausschuss, ich habe es immer miterlebt, wenn zum Beispiel die Schülerzahlen steigen, dann ist das so eine gewisse Flexibilisierung. Dann sagt der Finanzminister, okay, die Schulen kriegen jetzt unter Umständen mehr Stellen. Ja? Und wenn die Schülerzahlen aber zurückgehen, dann bleiben die Stellen dort eben nicht. Dann werden die verlegt, verlagert, gemacht, hin und her. Das ist eben salopp gesagt das Problem. Also die müssten fest im System Schule bleiben können. Diese ganzen Befristungen, wir haben jetzt fast 400 Stellen im Zuge der Pandemie. Und das ist auch richtig so. Aber das sind nicht echte 400 Planstellen für die Schulen, sondern das sind alles befristete Verträge. Und das ist auch frustrierend für die jungen Lehrerinnen und Lehrer. Also das ist ein absoluter Punkt, der sich ändern muss. Und dann halt muss halt eben auch der Bund Prioritäten setzen und sozusagen auch die Länder hier nicht nur KMK-Konferenzen endlos ohne Ergebnisse sozusagen durchführen, sondern sagen, ein Aufholprogramm ist das eine, aber wir brauchen insgesamt Schulstärkungsprogramme. Natürlich sind die Schulen, gehört das zum Bildungsföderalismus, dass das Ländersache ist, aber man kann die Länder nicht allein lassen mit diesen Problemen nach der Pandemie. Der Haushaltsgesetzgeber im Land muss in der Lage sein, diese Stellen finanzieren zu können, muss selber auch die Prioritäten Prioritäten setzen diesbezüglich, aber der Bund muss sie auch setzen. Wir können nicht nur die Öffnung der Gastronomie, die so wichtig ist, ganz wirklich nichts dagegen zu sagen, mögen wir alle gern, die Öffnung der Gastronomie und was damit zusammenhängt, in den Vordergrund stellen. Für mich haben Schulen und Kitas Priorität.
Eltern möchten, dass ihre Kinder weniger Zeit am Bildschirm verbringen. Wie stehen Sie zu dem bewährten analogen Unterricht, beziehungsweise wie sollte Digitalunterricht in klassische Unterrichtsarrangements integriert werden?
Also ich meine, dass ja die Kritik, dass ja die Kinder zu viel Zeit an Geräten, im Netz verbringen, die ist ja nicht neu. Das gibt es ja seit fast 20 Jahren und die Kritik halte ich zum Teil für überzogen, weil das gehört einfach zur Jugendkultur, zum Leben im digitalen Zeitalter dazu. Meine Generation hat ein bisschen länger gebraucht, das ist klar, aber die junge Generation wird damit groß und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, man muss auch lernen, sicher und kritisch damit umzugehen. Wir wissen ja um die Defizite, was passieren kann, wenn Kinder und Jugendliche hilflos im Netz agieren. Also das darf nicht so sein und da spielt die Schule auch eine große Rolle. Stichwort Medienkompetenz. Wir haben uns immer dafür stark gemacht, dass das eine Querschnittsaufgabe wird. Also dass wir wirklich das zum Riesenthema machen, nicht nur die Digitalisierung und wir brauchen alles, was geht, sondern auch, wie gehe ich damit um. Das ist ganz wichtig, dass man das in der Schule vor allem lernt, weil das ist der beste Lern- und Lebensraum dafür, dass eben man weiß, wie gehe ich damit um, wie ist die Kritik, wie baue ich das auch in den Unterricht ein. Also zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, warum nicht mit Videokonferenzen arbeiten, wenn es um eine bestimmte Diskussionskultur geht, das kann man immer dazu schalten in eine Präsenzrunde oder sozusagen den normalen, Sie sagen analogen Präsenzunterricht halt eben an der Stelle aufmotzen, beziehungsweise dass das Falsche war. Das gehört einfach dazu. Ich muss arbeiten können mit diesen Formaten. Das gehört zum Unterricht dazu. Das macht ja auch Spaß und ist spannend. Und wie gesagt, da gibt es viele Online-Angebote. Das wissen Sie zum Teil selber. Da kann es spannende Online-Diskussionen geben. Da kann es auch den Austausch von Hausarbeiten und Klassenarbeiten, wie jetzt an der Uni im ersten Semester Jura damit gearbeitet wird. Das muss man ja auch auf der Schule lernen. Wie gehe ich damit um? Wie scanne ich eine Arbeit ein und schicke die in die Klasse oder zum Beispiel? Ne? Und dafür braucht es aber feste Vorgaben und da ist das Land schon gefordert, die Lehrpläne entsprechend anzupassen.
Jetzt haben wir uns so ein bisschen den Bereich Digitalisierung angeguckt. Ja. Wir würden ganz gerne noch kurz auf wirkliche Probleme jetzt aktuell in der Corona-Politik schauen. Und zwar ist ein großes Problem, dass SchülerInnen, deren Eltern Masken und oder Tests verweigern, im Distanzunterricht beschult werden. Das heißt, die werden aus der Schule entfernt oder dürfen nicht mehr in die Schule gehen und müssen zu Hause beschult werden. Gibt es hier nicht einen Konflikt zwischen dem Interesse der Eltern, aber auch vor allem auf der anderen Seite das Recht auf Bildung und vor allem der Schulpflicht?
Also das Recht auf Bildung und die Schulpflicht beinhaltet das Recht auf Bildung. Das Wort ist zwar restriktiv und klingt sperrig, aber es beinhaltet das Recht auf Bildung. Wir mussten uns hier mit unsäglichen AfD-Anträgen in der Richtung auseinandersetzen, die das in Frage gestellt haben. Die darf niemals ausgesetzt werden, die Schulpflicht, also das Recht auf Bildung. Wir haben aber auch keine Test- und Impfpflicht und das ist auch richtig so. Und wenn jetzt Eltern sich entscheiden, dass die Kinder eben wegen Maskenpflicht und so weiter nicht am Unterricht teilnehmen, dann müssen die Eltern das entscheiden. Ich finde, die Leidtragenden sind halt leider die Kinder und die Jugendlichen, die davon betroffen sind. Die werden ja nur im Online dann beschult und wenn dann die Infrastruktur stimmt, ist das gut, aber die Kinder sind ja im Online-Homeschooling und mit allem, was damit zusammenhängt, letztlich auch sich selbst überlassen und isoliert und das müssen die Eltern halt abwägen und da kann man nur hoffen, dass da vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass es gelöst wird, wenn Präsenzunterricht nach den Sommerferien kommt für alle mit allen Voraussetzungen dazu und vielleicht ist das Problem dann aufgehoben. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Dass dann alle, die zur Klasse gehören, auch in ihre Klasse wieder gehen können. Hm?
Also wir als Schüler haben durchaus an manchen Stellen das Gefühl, dass der Lernstoff nicht so fest ist, wie wir das aus dem Regelunterricht kennen. Wie viel Unterrichtsstoff und Zeit gehen Ihrer Meinung nach durch die aktuellen Corona-Maßnahmen verloren und wie können die Defizite effektiv aufgearbeitet werden?
Also genau beziffern, das können Sie sicherlich besser. Ich weiß, dass grundsätzlich 20% der Schülerinnen und Schüler betroffen sind von diesen schlechten Lernbedingungen und isoliert sind und den Anschluss verpasst haben. Ich sag's mal so. Das ist erwiesen. Das haben verschiedene Studien ergeben. Also, und den Stoff an sich, es ist sehr schwierig, es ist sehr viel verloren gegangen. Mein Sohn zum Beispiel, das war ja auch, glaube ich, eine Frage, die er an den Anfang gehört hat, in ihrem toll ausgearbeiteten Fragebogen, der hat letztes Jahr Abitur gemacht. Die haben ja noch Glück gehabt im Vergleich zu diesem Jahr. Ich fand es dieses Jahr unverhältnismäßig schwieriger, weil ja nur ganz kurz ein Wechselunterricht vor den Sommerferien im letzten Jahr war. Wir sind dann eingestiegen, glaube ich, noch nicht mal ganz in den Präsenzunterricht oder nur ganz wenig zeitweise. Und das ist schon ein großes Problem. Und das Lernen auf diese Art und Weise, also im letzten Jahr, die haben das geschafft, die haben es auch dieses Jahr beim Abitur geschafft. Wir wissen das auch, dass die Abschlüsse soweit funktioniert haben, aber viele haben den Weg so auch nicht geschafft und es ist unglaublich schwierig, das zu beziffern, aber es ist sehr, sehr viel verloren gegangen. Und wie gesagt, 20% der Schülerinnen und Schüler sind davon betroffen und da muss dringend gegengesteuert werden und da sind wir nochmal bei den kleinen Lerngruppen, da sind wir nochmal bei dem Aufholprogramm, was viel zu hoch gelobt wird, aber vielleicht auch im Land gut gemeint ist, dass eben in den Ferien viel passieren soll. Also es muss gezielt geschaut werden, dass dieser Stoff und auch der Spaß am Lernen wieder kommt und dass das einfach, dass die Defizite aufgefangen werden. Also wir hätten uns da auch für jetzt nicht, wir wollten uns eigentlich nicht so stark dafür aussprechen, dass ganz strenge Lernstandskontrollen jetzt gemacht werden. Man hätte schon darüber diskutieren müssen, also dass eben sozusagen die Klassenwiederholungen, das Sitzenbleiben, das muss aus unserer Sicht mit Ermessensspielraum gehandhabt werden, am besten ausgesetzt werden, weil ich finde, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben müssen, möglichst viel aufzuholen ohne Druck. Weil für den Druck können die ja nichts. Ja. Für den Druck können die nichts. Und deswegen sollen sie auch nicht dafür bestraft werden. Also wir hätten uns gewünscht, dass die Versetzungen wie im letzten Jahr möglich sind und dass eben die Motivation dafür auch besteht, die Defizite, die die Schülerinnen und Schüler ja kennen, dass die dann aufgeholt werden. Das ist eine ganz andere Ausgangsbasis, wie wenn ich jetzt sage, okay, gut, das Jahr muss wiederholt werden. Das ist immer so ein Misserfolgsgefühl und dafür, für diese Misserfolge können die Schülerinnen nichts und die Schüler.
Thema Defizite aufarbeiten, ja. Nur ein ganz kurzer Ausblick, ja. Richtung G9, eine große Debatte in dem Zusammenhang, auch natürlich jetzt mit Defiziten aufarbeiten. Wie stehen Sie zu den Forderungen zu G9, beziehungsweise es gibt ja jetzt von Lehrerverbänden diese Forderung Gymnasium Plus an saarländischen Gymnasien. Wie stehen Sie zu der Forderung, einmal als Politikerin, aber auch mit Ihrer Partei?
Also wir waren als Linke sozusagen die Ersten, die Defizite des G8, das war auch das Jahr 2008, das weiß ich noch genau, mit vielen Aktionen sozusagen mit aufgedeckt haben, wollten darauf aufmerksam machen, was da passiert ist, weil wir hatten hier Schülerinnen und Schüler in Besuchergruppen, ich hoffe, dass das bald wieder der Fall sein wird, dass sie uns besuchen können hier vor Ort, und die haben das umfänglich beklagt und immer wieder. Also wir haben ganz klar gesagt, das G8 in der damaligen Form, das war der falsche Weg, das war ja eine Entscheidung der Finanzminister und nicht der Schulen und der Bildungsministerinnen und Minister. Also das ist aus unserer Sicht ein Riesenproblem gewesen immer schon und das zeigt sich ja auch jetzt, dass Bewegung in die Sache gekommen ist. Wir haben immer gesagt, wir haben dafür plädiert und es ist ja auch so weit gekommen, 2011, dass es die Gemeinschaftsschule mit G9 gegeben, also gibt. Wir haben die auf den Weg gebracht damals mit den anderen zusammen, mit den großen Fraktionen. Das war auch richtig so. Aber das ist nicht die alleinige Initiative. Man kann es sich nicht leicht machen. Das war ganz lange in der politischen Diskussion, dass gesagt wird, ja, wir haben ja an den beruflichen Schulen das G9, wir haben an der Gemeinschaftsschule das G9 und das muss reichen. Und das ist falsch. An der Schulform Gymnasium muss eben auch die Möglichkeit eines anderen Weges aufgezeigt werden. Wir hätten uns gewünscht, das wäre, weil das ergeben die Erfahrungen aus anderen Bundesländern, dass in jedem Landkreis zum Beispiel ein Angebot, ein G9er-Gymnasium zum Beispiel, aufgebaut worden wäre. Und das wollte aber jetzt die Koalition so nicht mitmachen. Ich denke, im neuen, nach der Wahl wird da Bewegung in die Sache kommen. Da gibt es ja den Vorschlag des Philologenverbandes, wie heißt es, Gymnasium Plus. Ja. Aber da sind ganz viele gute Ansätze drin. Aber wir sehen auch nicht den Verdrängungswettbewerb, der prophezeit worden ist. Wir sind einfach, wir sehen das jetzt als Erfolg, dass wir jetzt da angekommen sind, dass man erkennt, dass hier nachjustiert werden muss. Also diese Diskussion haben wir, diese Bewegung haben wir mit ins Rollen gebracht und das ist auch gut so. Wir sehen es auch nicht so, dass jetzt die Gemeinschaftsschule mit all ihren Fortschritten und ihren anderen Ansätzen, dass die jetzt verdrängt wird. Das war auch lange eine Diskussion unter Lehrerverbänden und auch Gewerkschaften. Das glauben wir nicht, weil die Erfahrungen aus anderen Bundesländern sagen das Gegenteil. Da gibt es ein gutes Nebeneinander der vielen Möglichkeiten, der Wege zum Abitur nach 9 Jahren. Und das funktioniert dort. Und darauf hoffe ich und dafür werde ich auch weiter hier eintreten.
Okay. Inwiefern ist es Ihrer Meinung nach problematisch, an bestimmten Schulen die Corona-Schutzmaßnahmen umzusetzen?
Ja, also das sind einfach die Räumlichkeiten an sich. Das ist die Debatte, die uns auch seit dem letzten Jahr begleitet, dass einfach die Klassenräume halt viel zu wenig Platz bieten, um kleine Lerngruppen oder Abstände gewährleisten zu können. Das ist einfach ein Grundproblem. Man hat im letzten Jahr es vom Schulträger oft versäumt, aus meiner Sicht, dass man ausweichen kann auf städtische Turnhallen, die leer gestanden haben. Das wäre alles möglich gewesen. Man hätte alles getan, um den Unterricht irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Also das sind einfach die räumlichen Probleme, dass man auch lange Jahre es versäumt hat, zu investieren in die Schulen. Wir haben eine Situation, das fängt in den Räumen, in den Klassenräumen an, das fängt beim Blick auf die Toiletten an. Also das hat die Pandemie eben auch aufgezeigt, wie die Defizite hier sind beim Investitionsvolumen für die Räumlichkeiten an den Schulen. Und nur die neuen Schulen, die konnten noch ganz optimistisch blicken. Aber viele haben, ich kenne es aus, bei mir aus dem Saarpfalzkreis, haben da ganz massive Probleme gehabt. Und ja, da muss man halt einfach ansetzen, wenn sie das meinen. Das ist einfach problematisch gewesen. Problematisch ist aus meiner Sicht auch, wenn man sagt, dass viele Familien sich selber um die Schutzmasken, um die medizinischen, um die FFP2-Masken kümmern müssen. Sicher haben die Schulen nach langen Verzögerungen irgendwas zur Verfügung gestellt, also übers Ministerium Kontingente. Aber ich glaube, die kleinen FFP2-Masken für jüngere Schüler, die gibt es immer noch nicht im erforderlichen Umfang. Und es ist auch so, einkommensschwache Familien, die legen da, die müssen das dann selbst bezahlen. Das wird auf den Hartz-IV-Satz nicht angerechnet. Das ist auch ein ziemlich großes Problem, was gerne weggedrängt wird, weil keiner drüber sprechen will. Aber das sind so die Geschichten, da kann jetzt ein einzelnes Ministerium oder das Bildungsministerium nichts dafür. Aber das sind Probleme, die wir an den Schulen mit Sicherheit haben, weil die Masken, die können wir nur eine Zeit lang anhaben. Da muss eine neue Maske her, FFP2-Masken sind immer noch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt bei den Schutzmasken oder die medizinischen. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite halt eben die mangelnde Belüftung, dass wir das immer noch nicht haben. Wir haben eine parlamentarische Anfrage dazu gemacht, die noch nicht beantwortet ist. Da hat man sich noch Zeit nehmen wollen, um die Schulträger abzufragen. Aber das geht alles viel zu zäh. Das ist zum Schaden eigentlich von dem, was wir uns nach der Sommerpause wünschen, dass wir alle nochmal den Präsenzunterricht an unseren Schulen haben.
Zum Schluss wollten wir Sie noch fragen, was Sie der zukünftigen Generation an Jugendlichen wünschen.
Also ich wünsche unseren Kindern und Jugendlichen der jüngeren Generation, dass sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und auch die Maßnahmen bekommen, um ja, die besten Bildungschancen damit zu bekommen, um sich an der Schule, die Schule nochmal zu begreifen als Lebensraum, nicht nur als Lerndruckraum. Und dass sie optimistisch in die Zukunft blicken können, dass sie, wie gesagt, die beste Unterstützung erhalten. Und das hat die Pandemie offengelegt, leider mit vielen Wunden. Und da müssen wir drüber hinwegkommen, aber da, denke ich mal, darf man auch nicht nur zurückblicken, muss man nach vorne schauen. Da kann es eigentlich nur besser werden. Also es hat, glaube ich, jeder, der politisch, bildungspolitisch etwas zu sagen hat, verstanden, dass Schulen und Kitas Priorität haben. Mehr als alles andere und dass man dafür auch entsprechende Mittel auf den Weg bringen muss, dass die Bildungschancen auch die besten werden.
Dann wären wir jetzt am Ende unseres Interviews und dann bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen, dass wir hier bei Ihnen im Landtag das Interview mit Ihnen durchführen durften. Hat uns sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Sie hörten die 3. Folge des Podcasts zum Thema Schulbetrieb in Pandemiezeiten. der nächsten Folge erwarten Sie die Interviews mit der Bundestagsabgeordneten Nadine Schön von der CDU und dem saarländischen Landtagsabgeordneten Frank Wagner von der CDU.
Eine Produktion der Begabtenförderung Denkwerkstatt am Gymnasium Wendelinum.